Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Über 650.000 Menschen sind gestern in Deutschland geimpft worden. Ein Rekordwert, eine gute Nachricht. Die zeigt, dass das Impfen in Fahrt kommt, seitdem die Hausärzte mitimpfen dürfen. Doch im Hintergrund rumort es ziemlich. Zum einen zwischen Bund und Ländern bei möglichen Änderungen im Infektionsschutzgesetz, aber auch in der Wirtschaft, die eine Testpflicht ablehnt und weiterhin Öffnungsperspektiven will. Und auch bei den Impfstoffen. Nachdem Bayerns Ministerpräsident Söder im Alleingang einen Vorvertrag für den russischen Impfstoff Sputnik V abgeschlossen hat, will jetzt auch Gesundheitsminister Jens Spahn bilaterale Gespräche mit Russland führen. Ob eine Zulassung des viel kritisierten Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittelbehörde überhaupt rechtzeitig erfolgen könnte, um wirklich hilfreich zu sein, darüber spreche ich mit dem CDU-Politiker Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der EVP im Europaparlament. Später in der Sendung schauen wir noch in die USA, wo Präsident Joe Biden sich für schärfere Waffengesetze einsetzt. Noch immer ist nicht klar, wie die Infektionslage sich in Deutschland in der letzten Woche wirklich entwickelt hat. Dass die Zahlen zurückgegangen sind, gilt aber als eher unwahrscheinlich. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet hatte nach anfänglicher Kritik zuletzt auch vermehrt Zustimmung für seinen Vorstoß in Richtung eines harten, kurzen Lockdowns bekommen. Viele Unionspolitiker, auch Kanzlerin Angela Merkel, wollen dazu das Infektionsschutzgesetz verschärfen. Doch hier regt sich großer Widerstand, der eventuell auch dafür sorgt, dass die Bund-Länder-Konferenz nicht, wie von Laschet ursprünglich gewünscht, vorverlegt, sondern sogar nach hinten verschoben werden könnte. Frank Capellan.
Markus Söder hatte den Sinn der Bund-Länder-Konferenz am kommenden Montag schon gestern in Frage gestellt. Zu groß ist die Uneinigkeit über schärfere Corona-Maßnahmen. Nichts deutet darauf hin, dass die Länder über Laschets Brücke gehen wollen. Eine Verschiebung steht also im Raum, zumal heftig darüber diskutiert wird, ob der Bund mehr Befugnisse bei der Pandemiebekämpfung erhalten soll. Armin Laschet zumindest bekommt erst einmal Rückendeckung von Jens Spahn. Der Ruf nach einem harten Lockdown sei richtig, meint der Gesundheitsminister im WDR. Ausgangssperren könnten helfen, Kontakte weiter einzuschränken. Und damit der Weg über die Brücke hin zu mehr Impfungen nicht allzu lang wird, kündigt Spahn Gespräche mit Russland über eine Beschaffung des Sputnik-Impfstoffes an.
Sputnik 5 müssen wir erstmal sehr aufpassen, dass das nicht so eine Fata Morgana-Debatte gibt. Die EU-Kommission hat erklärt, dass sie nicht Verträge schließen wird wie mit den anderen Herstellern. Daraufhin habe ich für Deutschland erklärt, dass wir dann bilateral mit Russland reden werden. Und zwar erstmal darüber reden werden, wann überhaupt welche Mengen kommen könnten. In unserer aktuellen Lage müsste die Lieferung schon in den nächsten 2 bis 4, 5 Monaten kommen.
Dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorgeprescht ist und per Vorvertrag schon mal 2,5 Millionen Dosen ordern will, bringt dem CSU-Vorsitzenden viel Kritik ein. Während Söder beim Impfen diesen Alleingang wagt, drängt er in Sachen Lockdown auf eine gemeinsame Linie.
Deswegen bin ich ja als überzeugter Föderalist bereit, bei der Frage der Pandemie beispielsweise eine Notbremse auch bundesgesetzlich so zu verankern, dass sie gilt. Diese endlosen 16 verschiedenen Pandemiepläne, die verwirren doch auch.
Söder springt damit der Kanzlerin zur Seite. Angela Merkel dürfte klar sein, dass die nächste Bund-Länder-Konferenz wohl kaum zu schärferen Vereinbarungen führen wird. Sie will daher das Bundesinfektionsschutzgesetz ändern, um ab bestimmten Werten Länder und Kreise zu verpflichtenden Corona-Maßnahmen zwingen zu können. Rückendeckung erhält sie von Christdemokrat Norbert Röttgen. Nur Länder können bisher entsprechende Rechtsverordnungen erlassen, beklagt Röttgen in einem gemeinsam mit weiteren Abgeordneten verfassten Brief. Mehr als 50 Unionsabgeordnete unterstützen den Vorstoß bisher, darunter auch der CDU-Rechtspolitiker Jan-Marco Lutschak, der gegenüber Welt-TV betont:
Wir haben ja momentan die Situation, dass 2/3 der Menschen sagen, dass die Maßnahmen, die zur Corona-Bekämpfung ergriffen wurden, richtig sind. Gleichzeitig wächst aber auch die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man über viele Stunden zusammensitzt, am Ende gemeinsam Beschlüsse auch fasst und dann am nächsten Tag jeder in sein Bundesland zurückkehrt und dann doch etwas ganz anderes macht.
SPD-geführte Länder wehren sich allerdings gegen den Vorwurf der Union, sich nicht an Regeln zu halten. Wir brauchen kein neues Infektionsschutzgesetz, betonen Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz und Stefan Weil aus Niedersachsen.
Ich bin wirklich inzwischen ziemlich verärgert. Wir haben im Moment alle Instrumente, die man braucht. Wir wenden in Rheinland-Pfalz auch absolut konsequent an.
Bei uns sind die Baumärkte nicht geöffnet. In Bayern sehr wohl.
Und der Vizekanzler und der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat wohl den CDU-Vorsitzenden und nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet im Sinn, wenn er süffisant erklärt.
Es gibt sehr klare Regeln, was bei höheren Inzidenzwerten zu machen ist. Das geschieht nicht bei jedem, der laut tönt.
Mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes allerdings könnte der Bund möglicherweise bei steigenden Infektionszahlen auch Schulschließungen anordnen. Schwer vorstellbar, dass es dafür eine Mehrheit im Bundesrat gibt. Sollte es allerdings weder zu einem schärferen Lockdown noch zu mehr Befugnissen des Bundes kommen, wäre das eine Schlappe für die Kanzlerin.
Ich werde jetzt nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts, was wirklich auch eine Trendumkehr verspricht.
Hatte Angela Merkel versichert, die 2 Wochen sind am kommenden Sonntag rum.
Der Beitrag von Frank Capellan. Als die Regierungen im letzten Sommer die Menschen um Geduld gebeten haben, betonten, dass es noch Monate bis zu einem Impfstoff brauche, kam plötzlich Russland im August und registrierte Sputnik 5. Ein klares Zeichen, das damit gesendet werden sollte. Inzwischen ist klar, zu dem Zeitpunkt war das Mittel noch kaum getestet worden. Doch seit Dezember wird es in Russland auch eingesetzt und ist inzwischen trotz fortlaufender Kritik wegen teils intransparenter und mangelnder Daten in über 50 Ländern zugelassen. Das deutsche Interesse jetzt ist da ein weiterer Erfolg für Russland. Marta Wilczynski.
Dass sich Deutschland nun doch vorbei an der Europäischen Union um den russischen Impfstoff Sputnik V bemühen will, ist in den russischen Staatsmedien zunächst nur eine Randnotiz. Schließlich sei das Vakzin bereits in über 50 Ländern zugelassen. Und nicht nur das, erklärt Kirill Dmitriev, Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds, der unter anderem die Vermarktung des Impfstoffes steuert. Wir bauen auch internationale Koproduktionen auf. Wir haben Vereinbarungen in 10 Ländern mit 20 Produzenten, einschließlich der größten Unternehmen der Welt. Indien und Südkorea stellen den Impfstoff bereits her. Im April werden viele Fabriken anfangen, mit voller Kapazität zu produzieren. Das ist eine wirklich große Errungenschaft der russischen Wissenschaft, die von der ganzen Welt anerkannt wird. Und darum geht es hier auch. Errungenschaften und Anerkennung. Nicht umsonst hat Russland seinen Impfstoff nach dem allerersten Weltraumsatelliten benannt, mit dem die Sowjetunion vor 64 Jahren für Furore sorgte. Dass sich die Europäische Arzneimittelbehörde mit der Überprüfung des Vakzins für eine mögliche Zulassung innerhalb der EU Zeit lässt, ist für den Leiter des Gamaleya-Instituts, das den Impfstoff entwickelt hat, ein deutliches Indiz dafür, dass man Russland den Erfolg nicht gönnt. Und die Europäische Union hat es nicht eilig, Sputnik V als vollwertiges Handelsprodukt auf den Markt zu bringen, da sie seine hohe Verbraucherfreundlichkeit fürchtet, dank derer er die Produkte, die die europäische Bürokratie bei sich fördert, leicht ersetzen könnte. Tatsächlich hat das Fachmagazin The Lancet dem russischen Impfstoff schon vor einiger Zeit eine Wirksamkeit von über 90% attestiert. Das hat Sputnik V einen deutlichen Auftrieb gegeben, auch in den Augen derer, die den Impfstoff lange als rein politisches Projekt abgetan haben. Dabei bleibt Politik ein nicht zu unterschätzender Faktor. Erst am Mittwoch dieser Woche versprach Präsident Putin seinem armenischen Amtskollegen Paschinyan, das befreundete Armenien mit Sputnik V zu versorgen. Bereits einen Tag später wurde der Impfstoff ausgeliefert. Aber, betont Putin, natürlich nicht auf Kosten russischer Bürger und russischer Kunden. Die Produktionsvolumen sind mit der Nachfrage im Land vergleichbar. Nicht alle wollen sich auf einmal impfen lassen. Um genau zu sein, waren es bis Anfang April nicht einmal 6% der russischen Bürgerinnen und Bürger, die die erste Impfdosis erhalten haben. Und das, obwohl sie dank der schnellen Zulassung bereits seit Monaten die Möglichkeit haben.
Der Beitrag von Marta Wilczynski. Seit Dezember ist Sputnik 5 in Russland im Einsatz. Die Europäische Arzneimittelbehörde will im April Experten zur Begutachtung der Produktion und Lagerung nach Russland schicken. Doch längst haben die ersten Mitgliedstaaten auf eigene Faust das Vakzin geordert und setzen es bereits ein. In Deutschland ist Bayern vorgeprescht mit einem Vorvertrag über 2,5 Millionen Dosen. Auch das Bundesgesundheitsministerium hat Gespräche mit Russland angekündigt. Über den Status beim Thema Impfen und eine mögliche Zulassung spreche ich mit Peter Liese, CDU-Politiker und Gesundheitspolitischer Sprecher der Europäischen Volkspartei im Europaparlament. Schönen guten Abend, Herr Liese.
Guten Abend, Herr Potthoff.
Die Zahlen deutschlandweit von gestern klingen vielversprechend. Über 650.000 Impfungen. Das Impfen scheint endlich anzulaufen. Sie waren heute auch im Impfzentrum. Wie war Ihr Eindruck heute?
Ja, es war in der Tat so. Gestern und heute war das Impfzentrum auf Hochtouren. Gestern lief es noch nicht so ganz rund, haben die Kollegen mir erzählt. Aber heute wurde sehr effizient sehr, sehr viel geimpft. Das ist ja das, was wir glücklicherweise auch erwarten konnten, dass jetzt im dritten Quartal die Impfgeschwindigkeit steigt. Und wir werden ab Mitte des Monats, also entweder Ende nächster Woche oder Anfang übernächste Woche, auch noch den Impfstoff von Johnson & Johnson dazu bekommen, sodass das Impfen in Deutschland endlich so schnell vorangeht, wie wir uns das seit Monaten wünschen und wie es jetzt endlich klappt.
Jetzt hat man monatelang trotz der Schwierigkeiten ja in Europa auf Sputnik 5 verzichtet, dem Vakzin auch nicht getraut. Jetzt, wo es langsam zu klappen scheint, warum sollte man ihn jetzt noch in die Impfstrategie einbinden?
Ja, also es ist ja so, dass bei Sputnik lange überhaupt kein geordnetes Verfahren zu erkennen war. Es gab angeblich eine Zulassung im August letzten Jahres. Das war aber keine Zulassung, sondern ein Fake. Man hat weniger als 100 Probanden geimpft und dann gesagt, es gibt eine Zulassung. Die ganzen Untersuchungen, die stattgefunden haben, entsprechen nicht den Standards, die wir zu Recht erwarten, wenn wir einen Impfstoff in Europa verimpfen. Und jetzt gibt es aber ein geordnetes Verfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Es gibt Inspektionen. Und dann erwarte ich schon, dass die Europäische Arzneimittelagentur zeitnah, vielleicht im Mai, vielleicht im Juni, sagt, ob es ein guter Impfstoff ist oder nicht. Und das ganze politische Drumherum und diese angebliche Zulassung hat ja mit der Qualität des Impfstoffs nichts zu tun. Da sind ja schon gute Forscher in Russland. Und deswegen, wenn das gut geprüft ist, halte ich es im Moment für eher wahrscheinlich, dass die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff zulässt, als dass sie ihn nicht zulässt. Und dann wird es natürlich schon Zeit, sich darum zu kümmern, ob die Russen liefern können und ob sie einen substanziellen Beitrag zur Bekämpfung von Corona in der EU leisten können. Das ist immer noch nicht klar, aber darüber muss natürlich jetzt gesprochen werden.
Hätte die EMA nicht früher schon nach Russland fahren können und sich das ansehen können? Warum erst Anfang April?
Ja, es ist ja so, dass die Herstellerfirma, die Firma Airfarm, den Antrag auf den Rolling Review erst vor wenigen Wochen gestellt hat. Also es gab offensichtlich bei den Russen ein Interesse, den Impfstoff zu liefern, ohne ihn ordentlich prüfen zu lassen. Das, was Ungarn gemacht hat, halte ich für falsch. Wir müssen hier genau hinsehen. Das ist ein Impfstoff, der auf dem gleichen Prinzip beruht wie AstraZeneca. Und es ist durchaus möglich, dass es auch zum Beispiel diese Hirnvenenthrombosen gibt. Und da braucht man mehr Informationen, um dann sagen zu können, ob das ein guter Impfstoff ist. Also der Ball lag lange im Feld des russischen Herstellers, der Firma Airfarm. Jetzt liegt er natürlich schon im Feld der Europäischen Kommission, weil es wäre aus meiner Sicht nicht gut, wenn die EMA den Impfstoff für gut befindet und wir uns keine Gedanken darüber gemacht haben, ob wir ihn dann auch bekommen können oder eben nicht. Und es läuft zwar jetzt sehr gut, aber wir haben halt auch Rückschläge erlebt. Und wenn ein wichtiges Werk für die Impfstoffproduktion in der EU ausfällt, aufgrund von einem Unfall oder ähnlichen Dingen, dann kann es auch noch mal eng werden. Also die Kommission muss den russischen Hersteller fragen, wann können sie welche Mengen liefern? Und wenn das 50 Millionen Dosen Anfang des Sommers sind, dann kann uns das noch mal helfen, auch die Impfung zu beschleunigen. Wenn das 10 Millionen Dosen im September sind, dann ist es in der Tat nicht notwendig. Aber wir sollten es nicht ausschließen. Wir importieren Öl, wir importieren Gas, wir importieren Wodka. Und das sind umweltschädliche Stoffe, das sind gesundheitsschädliche Stoffe. Wenn wir einen Impfstoff haben, der für gut befunden wird, dann sollten wir nicht aus politischen Gründen sagen, dass wir den auf keinen Fall nutzen.
Es gibt aber natürlich beim Thema Impfstoff noch andere Kandidaten. Ich sage mal zum Beispiel Janssen aus Belgien, Novavax aus den USA. Auch die Slowakei meldet ja jetzt gerade, die beziehen den Sputnik-Impfstoff, dass die gelieferten Chargen nicht mit dem von Experten für wirksam befundenen Impfstoff übereinstimmen würden. Bei all den Problemen, die es gibt, glauben Sie wirklich, dass bis zum Sommer das alles aus der Welt geschafft ist und dieser Impfstoff hier ist?
Also das ist eine Frage, die jetzt geprüft werden muss. Ich sollte hier nicht spekulieren oder glauben, sondern wir müssen auf die EMA vertrauen, dass sie die Inspektionen durchführt und die Qualität prüft. Und dann muss man eben wirklich die russischen Hersteller fragen, was sie genau liefern können. Und da sollte man nicht blauäugig sein. Aber nochmal, das ist ein Vektorimpfstoff, der auf einem wissenschaftlich zumindest aus meiner Sicht plausiblen Prinzip beruht, vielleicht sogar besser als AstraZeneca, weil bei der Zeitimpfung ein anderer Virus benutzt wird. Und Dass das überhaupt nicht funktioniert, halte ich für unwahrscheinlich. Dass das ohne Bedenken funktioniert, wenn wir es nicht kontrollieren, halte ich auch für unwahrscheinlich. Also ich traue den russischen Herstellern nicht blind, aber deswegen gibt es ja diese Prüfung.
Für Russland wäre es natürlich ein Erfolg, wenn dieser Impfstoff hier zugelassen wird, aber man hat ja mit AstraZeneca schon einen Impfstoff, der, sage ich mal, ein bisschen an Vertrauen eingebüßt hat in den letzten Wochen. Droht nicht mit Sputnik 5 quasi die nächste Pleite für die EU, zumal eben unklar ist, ob er noch rechtzeitig geliefert werden kann?
Also wir sollten da wirklich sachlich an die Geschichte herangehen. Es ist natürlich ja politisch nicht die beste Lösung, einen Impfstoff eines russischen Herstellers zu nutzen. Aber dann stellt sich halt eben schon auch die Frage an die USA, wenn Joe Biden nicht möchte, dass wir in dieser Frage mit Russland zusammenarbeiten, dann muss er sich fragen, warum er überhaupt keinen Impfstoff aus den USA exportiert. Das ist eigentlich die Politik von Donald Trump, America first. Und wir sind es den Menschen in Deutschland und in der Europäischen Union schuldig, alles zu tun, damit jeder so schnell wie möglich ein Impfstoffangebot bekommt. Und ich sage nochmal, diese nationalen Dinge, die da jetzt passieren in Ungarn und einigen anderen Ländern, halte ich nicht für gut. Ich halte es auch nicht für gut, wenn Bayern offensichtlich ohne sich mit der Bundesregierung und der Europäischen Union überhaupt abzustimmen, jetzt regional Optionen festlegt. Das soll schon mindestens mal abgesprochen werden. Und die Europäische Union könnte da ein bisschen schneller sein, aber das ist noch kein Grund, als Region das jetzt zu machen.
Auch Jens Spahn hat ja als Bundesgesundheitsminister jetzt gesagt, er will mit Russland bilateral sprechen. Also ein Zeichen, dass die EU zu langsam ist.
Das ist was anderes, weil Jens Spahn natürlich mit der Europäischen Kommission in Kontakt steht. Und der Wunsch Deutschlands ist es, dass die Europäische Union das macht. Nur dauert es in der Tat ein bisschen lange. Da gibt es einige Mitgliedstaaten, die aus meiner Sicht leider bremsen. Aber ohne Absprache noch nicht mal mit der Bundesregierung jetzt als Land Bayern da was zu machen, das halte ich nicht für klug. Nur unabhängig davon, die Menschen warten sehnsüchtig auf die Impfung. Und wenn wir die Möglichkeit haben, auch nur 2 Monate früher die Menschen zu impfen mit diesem russischen Impfstoff und wenn wir uns da auch noch mal absichern können für den Fall, dass mit den bestehenden Impfstoffen etwas passiert, dann halte ich es für richtig, wenn die EMA ein positives Urteil gesprochen hat. Wenn nicht, sollten wir die Finger von lassen.
CDU-Politiker Peter Liese, gesundheitspolitischer Sprecher der Europäischen Volkspartei im Europaparlament zu einer möglichen Zulassung von Sputnik 5 in der EU. Vielen Dank und schönen Abend.
Sehr gerne.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Osterferien gehen in den meisten Bundesländern in dieser Woche zu Ende. Und erneut geht es jetzt um die Frage, wie es dann in den Schulen weitergeht. Gibt es eine Testpflicht? Gibt es Präsenz-, Wechsel- oder Fernunterricht? Heute hat sich die Kultusministerkonferenz getroffen und mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Am Ende standen keine bundeseinheitlichen Schritte, aber die Ansage, möglichst viel Präsenzunterricht zu ermöglichen und die Abschlussklassen dabei zu bevorzugen. Christiane Habermals.
Mitten hinein in die Beratungen platzte die Nachricht, dass nach Baden-Württemberg auch Nordrhein-Westfalen mit Ausnahme der Abschlussklassen nach den Osterferien zum Distanzunterricht zurückkehren wird. Sollte es noch Bemühungen um eine einheitliche Linie der Kultusminister der Länder beim Thema pandemiebedingte Schulschließungen gegeben haben, dürften sie spätestens zu diesem Zeitpunkt obsolet gewesen sein. Gemeinsame Vorgaben oder Regelungen, Fehlanzeige. Begründet wurde das wie schon zuvor mit dem unterschiedlichen Infektionsgeschehen in den Ländern.
Uns ist wichtig und uns eint die Aussage, die Schulen sollen so lange wie möglich offen gehalten werden und sie sollen auch, als wenn sie geschlossen sind, als erste wieder geöffnet werden, um das Recht auf Bildung für die Kinder durchzusetzen.
Erklärte die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst, zurzeit turnusmäßig die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, nach der mehrstündigen Sitzung. Der Unterricht solle weiter im modifizierten Regelbetrieb oder im Wechselmodell stattfinden, begleitet durch eine Teststrategie, in der allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrkräften zweimal wöchentlich die Möglichkeit für einen Selbsttest angeboten werden soll. Damit legten sich die Länderminister allerdings noch nicht einmal auf einen gemeinsamen Kurs für eine verbindliche Testpflicht als Voraussetzung für Präsenzunterricht fest, wie ihn Lehrerverbände und auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken gefordert hatten. Dies sei schwer durchzusetzen, so Ernst.
Und das sind viele Eltern, die möchten nicht, dass Lehrkräfte ihre Kinder bei einem Selbsttest beaufsichtigen. Deshalb gab es in Brandenburg die Verständigung, mit dem Testen in den Familien zu beginnen. Wir haben heute in einer großen Runde mit Verbänden und Vertretern gesagt, wir werden in 2-3 Wochen Bilanz ziehen, uns das mal angucken, wie es wirkt.
Dagegen hatten mehrere andere Bundesländer bereits eine Testpflicht an Schulen angekündigt, darunter Nordrhein-Westfalen und Berlin. In Baden-Württemberg dürfen ab dem 19. April Schüler, Lehrkräfte und auch Hausmeister ohne negativen Test das Schulgelände nicht mehr betreten. Lediglich in Bezug auf das Abitur gab es von den Kultusministern eine klare gemeinsame Ansage. Die Prüfungen sollen wie geplant stattfinden.
Wir haben nochmal bekräftigt, dass das Abitur durchgeführt werden soll. Wir sind sehr unglücklich über die Verunsicherung auch der Abiturienten, die in den letzten Tagen entstanden ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir als gesamte Kultusministerkonferenz noch einmal sagen, ja, das Abitur findet statt.
Mit der uneinheitlichen Vorgehensweise in den Ländern im Umgang mit den Schulen hat es bereits zuvor viel Kritik gegeben, etwa von Dario Schramm von der Bundesschülerkonferenz.
Es ist immens wichtig, dass es auch bundeseinheitliche Vorgänge gibt, auch in den Schulen, denn was wir erleben, ist ein Riesenchaos. Wir haben 16 verschiedene Wege. Das führt dazu, dass keiner mehr so richtig versteht, was gilt denn eigentlich aktuell und wo und warum.
Unzufriedenheit auch bei Udo Beckmann, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung. Obgleich auch in der Politik die einsichtigen Stimmen zuletzt lauter wurden, dass es für Schule endlich verbindliche, bundeseinheitliche, evidenz- und indikatorbasierte Regelungen braucht, liefert das Ergebnis der Kultusministerkonferenz wieder einmal das Gegenteil, erklärte Beckmann. Doch ohnehin hätte ein Votum der Kultusminister wohl keine große Halbwertszeit gehabt. Denn am Ende entscheiden die Ministerpräsidenten, wie es mit den Schulen in ihrem Land weitergeht. Allerdings bleibt abzuwarten, ob vielleicht ein mögliches Infektionsschutzgesetz, das dem Bund mehr Entscheidungskompetenz zur Bekämpfung von Corona in die Hand geben würde, auch für pandemiebedingte Schulschließungen gelten würde. Einen entsprechenden Vorstoß dafür hatte es unter anderem aus den Reihen der Unionsfraktion im Bundestag gegeben. Auch da müsste am Ende allerdings wohl auch der Bundesrat zustimmen. Ob das der Fall sein wird, ist fraglich.
Christiane Habermals. Wo ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch? Im Februar hatte eine Studie gezeigt, dass das Risiko für eine Ansteckung mit Corona in Mehrpersonenbüros stärker ist, vor allem ohne Maske, aber selbst mit Maske war es der Studie zufolge immer noch höher als beispielsweise in Theatern, Museen oder Kinos. Aus der Politik kommt daher auch immer wieder die Forderung nach einer Testpflicht für Unternehmen. Beim heutigen Wirtschaftsgipfel haben sich die Industrieverbände erneut dagegen ausgesprochen und beklagen vielmehr mangelnde Verfügbarkeit der Tests und weiterhin fehlende Perspektiven. Theo Gers berichtet.
Pünktlich um 8 Uhr hatte am Morgen der Wirtschaftsgipfel mit der ersten von 2 Videokonferenzen begonnen. Kurz nach Mittag begann die zweite. Dies schlicht deshalb, weil deutlich mehr Verbände als beim letzten Mal ihre Nöte bei Peter Altmaier abladen wollten. Ein Thema, die drohende Testpflicht für Unternehmen. Endgültig vom Tisch ist sie noch nicht, denn allein entscheiden kann der Wirtschaftsminister das auch nicht. Darüber dürfte auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz bei Angela Merkel beraten werden. Bis dahin will das Arbeitsministerium verlässliche Daten liefern, wie häufig tatsächlich in den Betrieben getestet wird. Aber in ihrer Ablehnung einer Testpflicht hat die Wirtschaft den Wirtschaftsminister an ihrer Seite, berichtete nach der ersten Runde bei NTV Reinhold von Eben-Worlé, der für die Familienunternehmen dabei war.
Wir haben sehr konkret mit dem Minister ab 8 Uhr gesprochen und konnten vor allen Dingen die Frage der Testpflicht sehr ausführlich diskutieren. Ich denke, die Testpflicht ist vom Tisch, weil der Bund kann gar nicht kontrollieren, welches Unternehmen testet und welches nicht.
Altmaier weiß, wenn eine Testpflicht verordnet würde, müsste ihre Einhaltung hinterher auch kontrolliert werden. Und das wäre nicht das einzige Problem, betont auch Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands HDE, gegenüber dem Deutschlandfunk. Testkits sind immer noch Mangelware.
In der Tat kann es nicht richtig sein, jetzt eine Testpflicht für alle Betriebe in Deutschland zu verhängen, weil es in der Tat bisher auch Schwierigkeiten auf den Beschaffungsmärkten gab, aber auch aus Sicht des Einzelhandels. 200.000 Unternehmen des Einzelhandels sind momentan zwangsgeschlossen. Da eine Testpflicht zu verhängen, wäre absurd. Und im Lebensmitteleinzelhandel testen wir schon seit langem, um die Lieferketten auf aufrecht zu erhalten. Das heißt, die Wirtschaft macht momentan alles, auch in eigener Kraft, um diese Pandemie einzudämmen. Insofern wäre eine Testpflicht insofern obsolet.
Peter Altmaier betonte nach dem Treffen allerdings auch, wie wichtig neben dem Impfen das Testen ist. Beides, Testen und Impfen, sei entscheidend, damit es auch für die Wirtschaft wieder insgesamt bergauf gehen könne. Durch verstärktes Testen könnten Infektionen früher und öfter erkannt und weitere Übertragungen verhindert werden. Während Altmaier von einem konstruktiven Austausch sprach, wirkte Stefan Gent vom Einzelhandelsverband enttäuscht. Schließlich hatte er vor dem Treffen eine Öffnungsperspektive für den Einzelhandel angemahnt, der neben der Gastronomie, dem Freizeit- und dem Veranstaltungs- und Messebereich am stärksten vom Lockdown getroffen ist. Doch da konnte Altmaier nichts in Aussicht stellen. Die Infektionszahlen geben das nicht her. Stefan Gent.
Im heutigen Austausch im Wirtschaftsgipfel mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier haben wir deutlich nochmal gemacht, dass wir eine Öffnungsperspektive brauchen. Wir brauchen in der Tat das Licht am Ende des Tunnels. Leider kam da heute kein Aspekt heraus, beziehungsweise auch kein Signal, sondern es war mehr ein Austausch zur aktuellen Lage. Es hängt vor allen Dingen natürlich jetzt davon ab, welche weiteren Beschlüsse in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin getroffen werden. Insofern haben wir heute diese Perspektive leider nicht bekommen.
Und damit dürfte sich an der existenzbedrohenden Lage vieler Einzelhändler zumindest kurzfristig nichts ändern. Vor allem dann nicht, wenn am Montag voraussichtlich der Brücken-Lockdown beschlossen werden sollte, für den auch die Kanzlerin große Sympathie hat.
Theo Gers. Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Truppen im Konfliktgebiet im Osten des Landes besucht, wo es trotz Waffenstillstand weiterhin zu Gefechten mit pro-russischen Kämpfern kommt. Gesine Dornblüt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Russland aufgefordert, im Konflikt mit der Ukraine zu deeskalieren. In einem Telefonat mit Wladimir Putin sagte sie, die russischen Truppen sollten von der ukrainischen Grenze abziehen. Russlands Präsident hielt dagegen, dass die Ukraine die Situation in der Region anheize, so die Darstellung des Gesprächs in Moskau. Dmitri Kosak, stellvertretender Leiter der russischen Präsidialverwaltung, sagte, Russland sei bereit, die Bewohner des Donbass zu schützen. Alles hängt von der anderen Seite ab. Ich glaube, wenn die Ukraine angreift, dann ist das der Anfang vom Ende der Ukraine. Es wäre eine Selbstverstümmelung, kein Beinschuss, sondern ein Kopfschuss. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, hat heute die ukrainischen Regierungstruppen nahe der Waffenstillstandslinie im Donbass besucht. Dort war am Morgen erneut ein ukrainischer Soldat ums Leben gekommen. Selenskyj sagte, das ukrainische Militär werde alles tun, um den ukrainischen Staat und den Waffenstillstand zu sichern. Die Lage in der Region spitzt sich seit Wochen zu. Erst gestern hatte die trilaterale Kontaktgruppe mit Vertretern der Ukraine, Russlands und der OSZE in einer mehrstündigen Videokonferenz über einen Weg zurück zur Waffenruhe beraten. Es blieb ohne Ergebnis. Beunruhigende Nachrichten kamen zudem von der OSZE. Eine Aufklärungsdrohne, mit der die Beobachter normalerweise militärische Entwicklungen in der Konfliktregion überwachen, konnte nicht starten, zum ersten Mal seit Beginn der Mission vor bald 7 Jahren. Das GPS-Netz war gestört.
Das EU-Parlament verlangt nach dem Besuch von Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel in Ankara beim türkischen Staatspräsidenten Erdogan Aufklärung über den Ablauf des Treffens. Stichwort Sofagate. Helga Schmidt.
Das Parlament erwartet mehr von Europas Außenpolitik, mehr Geschlossenheit und Festigkeit gerade gegenüber der Türkei. Die beiden größten Fraktionen, die Christdemokraten und die Sozialdemokraten, sind sich einig. Der Türkei-Besuch von Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel war kein Erfolg, sondern ein Beispiel für Spaltung, wo man hätte zusammenstehen müssen. Das sagt EVP-Chef Manfred Weber. Dass die Kommissionschefin in Erdogans Palast nicht neben dem türkischen Präsidenten sitzen durfte, sondern nur der Ratspräsident, das kritisieren viele Abgeordnete als Einknicken vor Erdogans Frauenbild. Dabei gerät zunehmend auch Ratspräsident Michel selbst unter Druck. Warum hat er nicht gegen die Behandlung seiner Kollegin von der Leyen protestiert? Das fragt die liberale Europaabgeordnete Sophie Intveld und bringt damit die Stimmung in den Fraktionen auf den Punkt. Michels Erklärung konnte sie bisher nicht überzeugen. Das türkische Protokoll sei sehr streng gewesen, so Michel. Das habe zur Benachteiligung von Ursula von der Leyen geführt. Die Abgeordneten fordern Aufklärung über den Vorgang und wollen beide EU-Spitzen, Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen, Ende April zu einer Anhörung ins Parlament laden.
Das spanische Parlament hat für das erste Klimaschutzgesetz des Landes gestimmt. Oliver Neuroth.
Das Gesetz legt Ziele fest. Bis zum Jahr 2030 sollen rund 3/4 des Stroms in Spanien aus erneuerbaren Energien kommen. Nur noch bis 2040 dürfen demnach Autos mit Verbrennungsmotor verkauft werden und ab 2050 soll in Spanien nur noch so viel Kohlenstoff ausgestoßen werden, wie Wälder, Böden und Meere aufnehmen können, sodass das Klima nicht negativ beeinflusst wird. Genau das ist auch das Ziel der Europäischen Union. Das neue Gesetz sieht auch vor, dass in spanischen Gewässern nicht mehr länger nach Öl- und Gasvorkommen gesucht werden darf. In den vergangenen Jahren hatten Konzerne beispielsweise vor den Kanaren nach Öl gebohrt, was Proteste auslöste. Die Menschen hatten Angst vor möglichen Umweltschäden. Die Meeresschutzorganisation OceanCare begrüßt das Gesetz. Spanien sei nun auf dem Weg in die Gruppe der progressiven Staaten, die zu einem Ende der fossilen Ära entschlossen seien, im Einklang mit dem Klimaschutzabkommen von Paris. Der Weg zum ersten Klimaschutzgesetz Spaniens war allerdings ein langer. Fast ein Jahr war über das Gesetz im spanischen Abgeordnetenhaus debattiert worden. Schließlich kam die Minderheitsregierung aus Sozialisten und Linkspartei Podemos mit ihrem Projekt durch, dank Unterstützung von Regionalparteien und der Enthaltung der konservativen Volkspartei PP. Der Senat, die zweite Parlamentskammer in Spanien, muss dem Gesetz noch zustimmen, was aber als Formsache gilt.
In Baden-Württemberg haben die Koalitionsverhandlungen zwischen den alten Partnern, den Grünen und der CDU, begonnen. Katharina Thoms.
Genau 30 Tage Zeit haben die Verhandlungsteams von Grünen und CDU. Dann sollen auf Parteitagen beide Seiten über einen neuen Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg abstimmen. Beim Auftakt der Koalitionsverhandlungen in Stuttgart wurde klar, einer künftigen grün-schwarzen Landesregierung fehlen in den kommenden 2 Jahren mehr als 7 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Dazu kommen knapp 14 Milliarden Euro neue Schulden durch die Corona-Krise. Baden-Württembergs CDU-Chef Thomas Strobel.
Alle Gespräche, die in den nächsten 30 Tagen geführt werden, stehen unter einem klaren Finanzierungsvorbehalt.
Grünen Co-Chefin Sandra Detzer sagte, man sei sich dennoch einig,
dass wir trotz der sehr restriktiven finanziellen Bedingungen gemeinsam gestalten wollen. Wir wollen insbesondere Möglichkeiten nutzen, die wir im Ordnungsrecht sehen, die wir aber auch in einer klaren Priorisierung der Bereiche sehen, die wir gemeinsam gestalten wollen.
Priorität habe, den Ausbau von Windkraft und Photovoltaik zu erleichtern. Es soll mehr Bus und Bahn auf dem Land geben, Verbesserungen für Geflüchtete, mehr Polizeistellen und ein reformiertes Wahlrecht. Insgesamt werden 12 Gruppen von Grünen und CDU die thematischen Einzelheiten verhandeln. Am kommenden Dienstag beginnt die parteiinterne Abstimmung, in der Woche darauf die gemeinsamen Gespräche. Am 12. Mai will sich der Grüne Winfried Kretschmann im Stuttgarter Landtag dann zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg wählen lassen.
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Impfpflicht für Kinder in Tschechien zulässig ist. Ein auch für Deutschland interessantes Urteil. Gigi Deppe.
Ein Staat in Europa darf Impfungen für Kinder zur Pflicht machen, muss es aber nicht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gab einem Gesetz in Tschechien seinen Segen, wonach Kindergartenkinder gegen mindestens 9 Krankheiten wie Diphtherie, Keuchhusten, Masern oder Mumps geimpft werden müssen. Es sei in Ordnung, entschied das wichtigste Gremium des Gerichtshofs, die sogenannte Große Kammer, wenn Tschechien zum Schutz der Kinder diese Impfungen vorschreibt. Das Land dürfe auch Bußgelder verhängen oder den Kindergartenbesuch verbieten, falls ein Kind nicht geimpft ist. Allerdings müsse ein Staat das Impfen nicht zur Pflicht machen, da hätten die Mitgliedsländer einen großen Spielraum. Damit sind die 5 Klagen von Kindern und die Klage eines Vaters aus Tschechien gescheitert. Der Menschenrechtsgerichtshof betont, bei Fragen der Gesundheitsfürsorge könnten die nationalen Behörden am besten beurteilen, was notwendig ist. Diese Entscheidung aus Straßburg ist auch für Deutschland wichtig. Beim Bundesverfassungsgericht klagen aktuell mehrere Eltern dagegen, dass bei uns Kindergartenkinder gegen Masern geimpft werden müssen. Die deutschen Verfassungsrichter wissen jetzt, die europäischen Kollegen hätten jedenfalls nichts gegen eine deutsche Impfpflicht einzuwenden.
Ob der strenge Lockdown kommt oder nicht, das beschäftigt auch die Börse. Die wartet ab. Viel geschieht derzeit nicht beim DAX. Details von Viktor Goitka.
Die Dividende, die tun viele Anleger als Peanuts ab. Ein paar Euro, ein paar Cent vom Unternehmensgewinn gibt's für die Anteilseigner je Aktie, wenn's gut läuft bei dem Unternehmen. Doch wer die Cent- und Euro-Beträge zusammenrechnet, der kommt auf eine große Summe. In dieser Dividendensaison dürften die 160 wichtigsten Börsenunternehmen in Deutschland rund 45 Milliarden Euro aus ihren Gewinnen an die Anleger ausschütten. Das hat eine Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz ermittelt. Beispiel Telekom. Nach den Vorstellungen des Unternehmens soll es 60 Cent pro Aktie geben für die Anleger. Gemessen am Aktienkurs von aktuell 16,60 Euro sind das immerhin rund 3,5%. Und wo gibt's am Finanzmarkt sonst noch solche Erträge? Das macht gerade deutsche Anleger zu Dividendenjägern. Das Thema emotional und damit auch die Kritik manchmal harsch. Manche Unternehmen wie BMW oder Daimler haben im vergangenen Jahr nämlich Kurzarbeit angemeldet, mitfinanziert vom Staat. Jetzt aber wollen sie ordentlich Gewinne an die Anleger ausschütten. Die Nichtregierungsorganisation Finanzwende schüttelt mit dem Kopf. Die Anleger gehen es ruhiger an, heute auch an der Börse. Der DAX beendet den Handel kaum verändert, 0,2% im Plus, bei 15.202 Punkten. Nach einer atemlosen Rekordjagd ist schon den zweiten Tag in Folge Durchschnaufen angesagt.
Die Blätter fallen früher ab, die Borkenkäfer vermehren sich fleißig. Die Wälder in Deutschland werden immer kränker. Das zeigte schon der Waldzustandsbericht im Februar. Heute haben sich auch die Waldbesitzer in Deutschland geäußert und der Forstwirtschaftsrat hat deutlich gemacht, auch der wirtschaftliche Schaden ist immens. Sie fordern mehr Unterstützung. Ann-Kathrin Büsker.
Es ist vor allem die Trockenheit, die dem Wald in den vergangenen 3 Jahren zu schaffen gemacht hat, aber auch der Borkenkäfer hat sein Übriges getan. Dies bescheinigte im Februar bereits der Waldzustandsbericht des Landwirtschaftsministeriums. 4 von 5 Bäumen wurden in der Erhebung mit lichten Kronen ausgewiesen. Der Forstwirtschaftsrat kommt nun auf eine Schadenssumme von 12,75 Milliarden Euro, fasst Bernhard Möhring, Forstökonom an der Universität Göttingen, zusammen.
Im Grunde ist es der Schaden formal der letzten 3 Jahre, sozusagen der Extremwetterereignisse 2018 bis 2020.
In der Konsequenz heißt das, die Erträge aus der Holzwirtschaft sind zu gering, um die Wiederaufforstung leisten zu können, so Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates.
Da stehen viele Forstbetriebe wirklich mit dem Rücken an der Wand und das ist jetzt kein Gejaule, um das mal so zu sagen. Es hat riesige Vermögensverluste gegeben und es ist eine ganz schwierige Liquiditätslage.
Daher bräuchten Waldbesitzende die Unterstützung der öffentlichen Hand. Schirmbeck lobte explizit die nach dem Nationalen Waldgipfel 2019 auf den Weg gebrachten Hilfsprogramme. Damals hatte das Landwirtschaftsministerium 800 Millionen Euro Fördergelder für den Wald ausgeschrieben. Zudem wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes von Bund und Ländern weitere 700 Millionen Euro für den Wald zur Verfügung gestellt. Diese Gelder flössen jedoch nur zögerlich ab, so Schirmbeck. Es brauche eine Verstetigung finanzieller Hilfen sowie mehr davon.
3.414 Menschen, so viele starben in den USA allein zwischen Anfang Januar und Mitte März durch den Einsatz von Schusswaffen. Die Suizide sind dabei nicht mal mit eingerechnet. Die Forderungen nach einer deutlichen Verschärfung der Waffengesetze ist nicht neu, doch die Waffenindustrie hat dort eine starke Lobby und das Thema ist auch in der Bevölkerung ein sehr sensibles. Präsident Joe Biden hat heute dennoch die Initiative für eine Verschärfung der Gesetze ergriffen. Nicole Markwald.
US-Präsident Joe Biden kommt schnell auf den Punkt. Waffengewalt gleiche in den USA einer Epidemie. Und es sei auf internationaler Ebene ein Grund zur Scham, so Biden.
Gun violence in this country is an epidemic and it's an international embarrassment.
Wie groß das Problem tatsächlich ist, erklärt er am Beispiel der aktuellen Ereignisse. Am 16. März wurden 8 Menschen in Atlanta erschossen. 6 Tage später sterben bei einer Schießerei in einem Supermarkt in Colorado 10 Menschen. Biden führt aus:
You probably didn't hear it, but between those 2 incidents, less than 1 week apart.
Sie haben darüber vermutlich nichts gehört, aber zwischen diesen beiden Schießereien gab es mehr als 850 weitere. Mehr als 250 Menschen starben, 500 wurden verletzt.
And left 500 injured.
Und der Kongress, so der Präsident, habe lange genug gute Gedanken und Gebete geschickt, aber kein einziges Gesetz verabschiedet, das die Waffengewalt eindämmt.
They've offered plenty of thoughts and prayers, members of Congress. But they passed not a single new federal law to reduce gun violence.
Deshalb tut Biden nun das, was er als Präsident ohne den Kongress machen kann. Er verabschiedet Dekrete. Künftig soll es mehr Ressourcen für die Prävention von Waffengewalt geben. Auch für aufgerüstete Pistolen sollen neue Vorgaben erarbeitet werden. Er sprach sich zudem dafür aus, Kriegswaffen wie Sturmgewehre zu verbieten und umfassendere Hintergrundchecks für Waffenkäufer einzurichten. Des Weiteren will die Biden-Regierung die Regeln rund um sogenannte Geisterwaffen verschärfen. Geisterwaffen werden bislang im Rahmen des Waffenkontrollgesetzes nicht als Schusswaffen eingestuft. Sie sind als Bausätze im Internet erhältlich und lassen sich innerhalb von 30 Minuten zusammenstellen. Treffenderweise der Name eines solchen Baukastens: Buy, Build, Shoot. Kaufen, zusammenbauen, schießen. Ein weiteres Problem für den Gesetzgeber: Diese Geräte haben keine Seriennummern, lassen sich also nicht nachverfolgen, falls sie bei einer Straftat benutzt werden. Nun hat die Aufsichtsbehörde ATF 30 Tage Zeit, um Verbesserungsvorschläge vorzulegen, erklärte US-Justizminister Merrick Garland.
Within 30 days, ATF will issue a proposed rule to plug that gap.
Die Behörde ATF bekommt zudem einen neuen Chef, David Chipman, der als Befürworter strikterer Waffengesetze gilt. Jahrelang war Chipman führender Politikberater der Organisation Giffords. Sie wurde von der ehemaligen Kongressabgeordneten Gabrielle Giffords gegründet, die 2011 eine Schießerei bei einer Veranstaltung mit Wählern nur knapp überlebte. Trotz aller Mahnungen von Joe Biden, Verfügungen eines Präsidenten haben nur begrenzten Einfluss. Weitreichende Veränderungen kann nur der Kongress durchsetzen. Und da ist die Mehrheit der Demokraten im Senat zu knapp. Ein schweres Unterfangen, trotz der schockierenden Zahlen. Allein in diesem Jahr sind geschätzt bereits rund 11.000 Menschen in den USA durch Schusswaffen ums Leben gekommen. Rund 100 Menschen jeden Tag.
Nicole Markwald. Es ging hin und her bei der Eemslift Hendrika, dem Frachter, der im norwegischen Nordmeer schwankte. Die Besatzung war schon am Montag in Sicherheit gebracht worden, doch das Schiff hatte noch über 350 Tonnen Schweröl an Bord. Es drohte also eine verheerende Katastrophe. Doch jetzt konnte der Frachter geborgen werden. Sophie Donges.
Zwei Schlepper ziehen den Frachter behutsam in Richtung norwegisches Festland. Die Wetterbedingungen seien deutlich besser als in den vergangenen Tagen. Das habe die eilige Bergung in der Nacht möglich gemacht. Die Dunkelheit allerdings war eine Herausforderung. Hans-Petter Mortensholm von der Küstenverwaltung im norwegischen Fernsehen TV 2. Das Abschleppen geschieht sachte. Wir rechnen damit, dass das Fahrzeug im Laufe des Vormittags oder Mittags in der Ålesund-Region ankommt. Gestern war ein erster Versuch gescheitert, den 112 Meter langen Frachter zu bergen. Der Einsatz war für die Spezialkräfte bei stürmischer See zu gefährlich. Zu diesem Zeitpunkt war sich die Küstenverwaltung sicher, dass von dem Schiff keine Gefahr ausgehe und man auch einen Tag später bergen könne. Die Eemslift Hendrika sei stabil, hieß es. Doch das änderte sich im Laufe des Tages. Gestern Nachmittag zeigten unsere Berechnungen, dass das Schiff in der Nacht auf Grund treiben könnte. Und da haben wir entschieden, die Bergungsarbeiten zu beschleunigen und die Mannschaft an Bord zu bringen, damit wir den Einsatz so schnell wie möglich beginnen können. Die Sorge war groß, dass der Frachter Öl verlieren könnte. 350 Tonnen Schweröl befinden sich an Bord. Die Einsatzkräfte mussten in der Dunkelheit von einem Hubschrauber aus das Schiff betreten. Das war notwendig, um den Frachter mit zwei Schleppern zu verbinden. Zusätzlich bereitete sich die Küstenverwaltung auch auf eine mögliche Ölkatastrophe vor. In der Region befinden sich empfindliche Naturgebiete mit vielen Seevögeln. Für sie wäre ein Ölteppich besonders gefährlich gewesen. Gegen Mitternacht dann Entwarnung. Alles laufe nach Plan, das Schiff sei gesichert. Die Lage ist unter Kontrolle und die Küstenverwaltung bleibt in Bereitschaft, bis das Schiff in geschützten Fahrwassern ist und die Arbeit an Bord komplett stabil ist. Sein Kollege Einar Vig Aarseth ergänzt, dass er sehr erleichtert und glücklich sei, die Aktion nun abschließen zu können. Rein theoretisch kann immer etwas passieren, aber jetzt sieht es so aus, dass die Risikosituation gut ist. Wie es mit dem niederländischen Frachter weitergeht, ist noch unklar. Zunächst soll er in den Hafen von Ålesund einlaufen, wo schon seit Tagen für ihn ein Platz zum Anlegen freigehalten wird. Spezialisten müssen das Schiff gründlich untersuchen, erläutert Aarseth. Jetzt steht noch die Aufgabe an, das Fahrzeug zu stabilisieren. Es gibt ein Leck im Dach und natürlich muss die Ladung wieder an ihren Platz. Die Ladung war das Problem. Bei schwerem Sturm war Fracht verrutscht und hatte das Schiff in eine gefährliche Seitenlage gebracht. Die Besatzung musste bei starkem Wind und hohen Wellen von einem Hubschrauber gerettet werden. Das Schiff trieb tagelang vor der Küste Westnorwegens im Meer. Ob der Frachter noch lange in Norwegen bleiben wird oder bald wieder auf See fahren könne, sei noch unklar. So schnell wie möglich soll er aber wieder der niederländischen Reederei übergeben werden, die Kosten für die Bergung übernehmen muss.
Sophie Donges, und damit kommen wir zu unserer Presseschau. Die kommt heute von Christiane Abelein, vorgetragen von Christoph Wittelsbürger.
Die Kommentare drehen sich um die Frage, ob der Bund für die Eindämmung der Corona-Pandemie mehr Kompetenzen bekommen sollte. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth ist sehr dafür, denn offenbar funktioniert der Föderalismus deutscher Prägung nur bei schönem Wetter. Wenn es dann mal ernst wird, macht jeder sein eigenes Ding. In der Pandemie ist das aber nicht gerade das beste Modell. Es gibt Situationen, da muss einer sagen, wo es lang geht. Das kann man befristen, aber man muss es machen, damit es vorangeht. Zentralismus als Heilsbringer, wundert sich die Nordwestzeitung. Dabei garantiert doch gerade der Föderalismus, dass nicht jede regionale Lage über einen Kamm geschoren wird. Übrigens waren Zeiten, in denen Deutschland oder eines seiner Teile zentralistisch regiert wurden, immer außerordentlich schlechte Zeiten für das Land. Auch der Reutlinger Generalanzeiger ist skeptisch. Deutschland braucht eine wissenschaftlich fundierte, praktikable und stringent durchgesetzte Strategie gegen die Corona-Pandemie. Eine Föderalismusdebatte braucht Deutschland derzeit nicht. Statt Debatten über den Staatsaufbau zu führen, sollten die Politiker ihre Zeit darauf verwenden, die Beschaffung und Verwendung von Impfstoffen zu beschleunigen und geeignete Infektionsschutzmaßnahmen zu treffen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale rechnet ohnehin nicht mit einer raschen Reform des Infektionsschutzgesetzes. Es würde voraussetzen, dass das geschieht, was über ein Jahr lang nicht geschehen ist, dass sich die Beteiligten zusammenraufen. Und selbst wenn es ein neues Gesetz gäbe, dürfte es erst in Kraft treten, nachdem es angesichts einer wachsenden Zahl von Geimpften nicht mehr gebraucht würde. Der Tagesspiegel befasst sich mit der Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn, mit Russland einen Vorvertrag über den Impfstoff Sputnik V auszuhandeln und empfindet das als skandalös. Sputnik ist skandalumwittert. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft, ob Russland womöglich manipulierte Unterlagen eingereicht hat und ob die von Russland behaupteten Testreihen den ethischen und wissenschaftlichen Standards der EU entsprechen. Die Nürnberger Nachrichten dagegen finden den Schritt überfällig. Viel zu spät beginnen einige Bundesländer, allen voran Bayern und der Bund, sich ernsthaft mit dem russischen Impfstoff Sputnik V zu beschäftigen. Wie auch immer, die hoffentlich gewissenhafte Prüfung durch die Europäische Arzneimittelagentur und die Verhandlungen mit Moskau ausgehen werden, klar ist, dass die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen durch die EU damit endgültig gescheitert ist und Brüssel einmal mehr eine unglückliche Figur abgegeben hat.
Danke. Danke, Christoph Wittelsbürger, für die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Nach den Nachrichten geht es weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit von unserem Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Morgen früh in den Informationen am Morgen begrüßt Sie Jasper Barenberg, dann im Interview CDU-Politiker Norbert Röttgen zum Thema Infektionsschutzgesetz und darüber, wer bei der CDU-CSU denn nun Kanzlerkandidat wird. Alle unsere Beiträge, die können Sie nachhören bei uns in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und bedanke mich fürs Zuhören.